So, gut. Wir haben ja letztes Mal gesagt gehabt von der Beschneidung des Herzens durch die Wiedergeburt und als Folge davon Heiligung. Und die Bibel spricht da dann noch von einem reinen Gewissen. Das hat mit dem auch zu tun. Ich habe jetzt einmal am Anfang ein paar Verse, 1. Timotheus 1, 3 bis 6, lese ich mal kurz vor. So wie ich dich, Timotheus, bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisungen erteilen sollst, nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Das Endziel der Weisung aber ist, Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. So, also der Paulus weist seinen Jünger, seinen jungen Begleiter Timotheus an, nichts anderes zu lehren als das Ziel, das der Glaube hat, Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und einen ungeheuchelten Glauben. Also nicht leerem Geschwätz sich zuwenden und auch nicht Streitereien wegen irgendwelchen Geschlechtsregistern und so Zeug, sondern diese drei Punkte, Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Und das soll das Ziel unserer Lehren oder überhaupt die Lehren in den christlichen Gemeinden sein. Also der ungeheuchelte Glaube, das heißt ein authentischer, echter, und nicht so oberflächlicher Glaube, der so nur so tut, als ob, und der nicht irgendeine religiöse Schauspielerei darstellt, und wenn es drauf ankommt, kann er nicht standhalten, sondern es ist ein echter Glaube, der ungeheuchelte Glaube, der kann standhalten und siegreich, auch wenn Widerstände kommen. Das ist ein Ziel. Dann Liebe aus reinem Herzen, nicht so aufgesetzte Liebe, sagen wir so tut, als ob. Oder in der Gemeinde recht nett und freundlich, sondern eine echte Liebe aus reinem Herzen, auch nicht aus gesetzlichem Zwang. Du musst aber lieben, wenn du Christ bist. Und auch nicht egoistische Hintergedanken sollen da drinstecken. Ja, den liebe ich jetzt einmal ein bisschen mehr, weil ich möchte von dem irgendwas. Also rein, authentisch, ungeheuchelt, echt, das ist die Sache. Und der dritte Punkt, eben ein gutes, reines, heiliges Gewissen, ohne irgendeine Verdammnis, ohne irgendwelche Schuldgefühle und Zweifel, böse Absichten und Motive im Herzen. Dieses reine Gewissen, das ist ganz viel wert. Und danach sollen wir trachten oder danach soll die Lehre ausgerichtet sein, dass das Ganze einfach Hand und Fuß hat, echt ist. Und vor allem dann auch erfolgreich ist. Es geht um dieses reine heilige Gewissen hauptsächlich heute. Und was ist denn überhaupt das Gewissen? Und ich denke, das ist so eine tiefe Instanz in unserem Herzen. Ein inneres Bewusstsein, das schon fast im Bereich des Unterbewusstseins ist, also ganz fest tief in uns drin. Es ist auf jeden Fall nicht der Verstand oder die Logik. Unsere ganzen Überlegungen, Schlussfolgerungen und Wissen, das ist nicht das Gewissen. Das Gewissen ist ja was anderes. Und ich sage, Gott hat grundsätzlich in jedem Menschen erst einmal ein reines Gewissen geschaffen. Aber, jetzt kommt das blöde Aber, durch die Sünde oder auch durch Vererbung oder Erbsünde, Vererbung von irgendwelchen Verhaltensmustern, dass die Kinder wieder so ähnlich ticken wie die Eltern oder Großeltern, durch Erziehung, durch irgendwelchen falschen Lehren, bösen Lehren, persönliche Erfahrungen, die man gemacht hat, oder auch dämonische Einflüsse, wird das Gewissen geprägt, es wird verletzt, es wird beschmutzt. Die Schrift sagt, es wird gebrandmarkt, verhärtet und dann als Folge auch selber wieder böse und unheilig. Da entwickelt sich ein Charakter eines Menschen aus dem Gewissen heraus. Und vielleicht ist es auch ein Teil vom Charakter. Ich kann es nicht genau sagen. Ich bin jetzt kein Psychoanalytiker. Auf jeden Fall weiß ich, dass das Ziel unserer Lehren, unseres Glaubens, ein reines, heiliges Gewissen sein soll. Also so wie der Mensch in seinem Charakter ist, wie sein Gewissen auch ist, so lebt er dann nach und nach auch. Das spiegelt er nach außen wieder. Außer er ist ein super toller Schauspieler. Ja. Aber auf Dauer wird es mit dem Schauspieler nicht funktionieren. Vor allen Dingen dann nicht, wenn er vielleicht sich unbeobachtet fühlt. Im Cyberroom machen die Leute vielleicht Dinge, die sie normal nicht machen würden, weil sie da anonym sind und sich unbeobachtet fühlen. Obwohl das wahrscheinlich auch gar nicht so unbeobachtet ist. Aber da sieht man eben, was ist echt und was ist eine Schauspielerei. Und da gibt es Unterschiede bei Menschen. Es gibt Menschen, die haben wirklich nur ein echtes Gewissen. Andere, die sind dann die, wo man sagt, ein gewissenloser Mensch. Und solche Menschen sind halt einfach geprägt worden in ihrem Gewissen. Das persönliche Umfeld hat da schon eine massive Rolle gespielt. Das religiöse Umfeld natürlich auch. Wenn jetzt jemand aufwächst in so einem radikal religiösen Bereich, dann wird er in der Regel so. Dann wird er auch so ein hasakischer, hartherziger, religiöser Schnösel, oder wo dann Kriege geführt werden wegen irgendeiner Religion oder so. Die Ungläubigen muss man umbringen oder die Andersgläubigen. Da ist das Gewissen dann eigentlich zugemüllt mit dem religiösen Zeug. Ja, natürlich auch, was ein Mensch für Erfahrungen gemacht hat, was er erlebt hat, wo er enttäuscht worden ist, verletzt worden ist, Schicksalsschläge einstecken musste, das hat das Gewissen geprägt. Und natürlich auch, wenn das Gewissen dauerhaft unterdrückt wird, wenn das Gewissen immer sagt, du, das ist nicht gut, mach das nicht, lass das sein, oder mach's lieber so, und der Verstand sagt, ich mach's so, wie ich will, warum, du bist still, dann wird das Gewissen immer unterdrückt und natürlich auch damit zum Schweigen gebracht, möchte man fast sagen. Es gibt da Leute, sieht man im Fernsehen oft in den Nachrichten, die töten eiskalt Menschen, ohne mit der Wimper zu zucken. Auftragskiller gibt's. Ja, die fahren dahin, weil sie dann Geld dafür bekommen, bringen ein paar Leute um, vergiften oder erschießen oder was sie auch immer tun, richten einen schweren Verkehrsunfall an, der es nicht so aussieht, als wäre es ein Killer gewesen. Die haben da keinen Skrupel. Da ist das Gewissen schon abgetötet, würde ich sagen. Nicht bloß ein bisschen zugedeckt, da ist, da kann kein Gewissen mehr da sein. Dann gibt es andere Leute, haben wir vor kurzem erst mit einer Frau gesprochen, die hat dann gesagt, sie hat schon ein Problem oder ist traurig, wenn es im Garten einen Regenwurm auseinandersticht. Ja, das ist natürlich das Gegenteil. Aber kann man sagen, gut, der Regenwurm, der wird zerteilt, der lebt aber weiter. Da haben dann zwei Würmer draus geworden. Ich weiß nicht, ob es stimmt, hat man mal gehört. Aber so sehen wir, welche Unterschiede das es gibt. Man nennt dann manchen Leute so einen gewissenlosen Kerl, wenn er so ganz ein böser Mensch ist. Aber er hat ein Gewissen. Es ist nur abgetötet oder unterdrückt. Jeder Mensch hat ein Gewissen. Und das Ziel und die Aufgabe des Erlösungswerks von Jesus und natürlich auch der Lehre des Evangeliums der Gnade ist, dass das Gewissen eines Menschen wieder gereinigt wird, geheilt wird, wiederhergestellt wird, zum Guten geformt wird und das Gewissen auch wieder so weit emporgehoben wird, dass das Gewissen auch wieder was zu sagen hat. Weil der Heilige Geist gerne durch das Gewissen redet und wirkt. Da soll der Heilige Geist eben unser Gewissen regieren und durch unser Gewissen uns auch führen. Er möchte da die Herrschaft haben. Und nur so kann er uns wirklich führen. Und das ist der Grund, warum der Paulus dem Timotheus diese paar Punkte gesagt hat, was er lehren soll, damit eben das Gewissen wieder in Ordnung gebracht wird und dass die Leute wieder die Führung des Heiligen Geistes wahrnehmen können. Es ist so wichtig für uns. Führung des Heiligen Geistes ist ganz wichtig. Unser Verstand kann uns manchmal ganz schön in die Irre führen, obwohl die Logik ganz klar sagt, so wäre es richtig. Wenn es mit dem Gewissen übereinstimmt, ist es okay, aber wenn der Geist Christi uns was anderes sagen möchte, dann ist es geschickter, ihm zu folgen, auch wenn die Logik damit ein Problem hat. Aber wenn man nicht wahrnimmt, kann man ihm nicht folgen. Deshalb soll das Gewissen gereinigt, geheiligt und geheilt werden, dass es wieder den Ton angibt. Unser Gewissen soll uns ein inneres Zeugnis geben, ob etwas wahr ist oder ob es eine Lüge ist. Man kann oft viele Dinge überhaupt nicht mehr unterscheiden, stimmt jetzt das oder stimmt es nicht. Die riesige Medienflut, die täglich auf uns einprasselt, die macht uns da Probleme mit der Zeit. Man weiß nicht mehr, ist richtig, ist falsch. Und das ist schon ein triftiger Grund für ein gut funktionierendes Gewissen, dass du von innen heraus merkst, hey, da stimmt was nicht. Hey, das ist eigentlich eine Lüge. Oder hey, das hören wir gar nicht mehr an. Ist vielleicht auch nicht schlecht, oder? Paulus sagt einmal im Römer Kapitel 9, 1, ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist. Also sein Gewissen innen heraus, das innere Zeugnis, bestätigt ihn durch den Heiligen Geist, dass er die Wahrheit sagt, was er hier schreibt oder predigt. Er sagt, ich lüge nicht und mein Gewissen, ich habe ein gutes Gewissen, ein gutes Gefühl dabei, ich sage euch die Wahrheit. Und da hat ihm der Heilige Geist in sein Gewissen eben dieses Zeugnis hineingelegt, dass es stimmt, was er hier schreibt. Und so sollte uns das Gewissen einfach auch führen. Aber die Voraussetzung ist, dass das funktioniert, dass unser Gewissen nicht abgestumpft ist oder abgetötet ist, weil dann muss es nämlich wieder repariert werden, sonst funktioniert das nicht. Dann kann dir das Gewissen, dieses Zeugnis nicht mitteilen. Und dann stehst du irgendwo schon ein bisschen so im luftleeren Raum und weißt nicht so recht, links, rechts, hinten oder vorn. Und du probierst halt einfach, wenn du Glück hast, ist gut, wenn du Pech hast, ist schlecht. Der Herr möchte uns durch den Geist über unser Gewissen, über unser inneres Wesen Zeugnis geben und führen. Römer Kapitel 8, 16 schreibt der Paulus Ähnliches. Er sagt, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, in dem Fall, dass wir Kinder Gottes sind. Es ist auch so, dass der Heilige Geist uns in unserem Geist über unser Gewissen bezeugt, hey, wir sind Kinder Gottes. Hey, wir sind nicht Kinder Satans, hey, wir sind nicht, was weiß ich, welche Kinder, sondern wir sind Kinder Gottes. Die geliebten, gerechtfertigten Kinder Gottes. Und dieses Zeugnis in dir, wenn du hast, dann ist es einfach schon ein riesen Pluspunkt. Weil dann hast du Vertrauen in deinen himmlischen Papa. Wenn du es von innen heraus weißt, dass du sein Kind bist. Wenn du es nur im Verstand hast, naja, ich bin ein Kind Gottes, aber von innen heraus bezweifelst du das und bist dir nicht sicher, und ob das überhaupt so stimmt, dann bist du noch ein bisschen stark hin und her geworfen von jeder Meinung und von jedem Gedanken. Also das muss einfach sitzen von innen heraus. Wir sind Kinder Gottes und das bezeugt uns der Heilige Geist und unser Geist durch das Gewissen, durch das Innen heraus. Die Satzungen des Gesetzes, sagt uns Hebräer 9,9, können uns im Gewissen nicht vollkommen machen. Das Gesetz kann dein Gewissen nicht reinigen, heiligen oder heilen, das geht einfach nicht. Aber das Gewissen soll aber rein und heilig und gesund sein. Und deshalb hat Gott etwas Neues hervorgebracht. Er hat sich da was ausgedacht, könnte man so sagen. Einen neuen, einen besseren Bund mit besseren Verheißungen, sagt uns die Schrift. Das heißt, wenn man einen neuen Bund hat, dann braucht man ja den alten nicht mehr. Was willst du denn mit dem alten noch, wenn es einen besseren gibt? Oder? Was willst du noch mit deiner alten Karre rumfahren, wenn du ein neues Auto in der Garage stehen hast? Sagen wir mal so, bildlich gesprochen. Okay, oder deinen alten Drahtesel ohne Gangschaltung und kannst dann mit dem E-Bike fahren, geht's viel schöner. Also nehmen wir lieber das E-Bike, nehmen wir lieber den neuen Bund mit besseren Verheißungen. Da ist die Kraft des Geistes dahinter, die bringt dich vorwärts. Der Beweis eben Hebräer 9, 9 und 10. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, also für die Zeit des Gesetzes damals, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt. Es sind nur neben Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen Satzungen des Fleisches, die bis zu der Zeit einer richtigen Ordnung auferlegt sind. Also ganz deutlich, diese Schlachtopfer und alles, was das Gesetz sagt, kann im Gewissen den nicht vollkommen machen, der das tut, diesen Gottesdienst nach Gesetzesvorschriften ausübt. Das klatscht das Gewissen nicht. Es ist eben nur ein äußeres Zeug. Ich sage hier weiter, es sind nur Satzungen des Fleisches. Das darf man essen, das darf man trinken, das darf man nicht essen, das darf man nicht trinken. Da muss man sich reinigen, da muss man Waschungen vornehmen. Das ist alles äußerlich, Satzungen des Fleisches. Und die sind nur bis zur Zeit einer richtigen Ordnung auferlegt. Und die Zeit der richtigen Ordnung ist eben jetzt, nachdem das mit dem Gesetz zu Ende war, nachdem Jesus diesen neuen Bund für uns geschlossen hat, mit seinem Blut ist das Alte vergangen, das braucht man nicht mehr und das wollen wir nicht vermischen oder, wie heißt, neuen Wein in alte Schläuche füllen, dann platzt der Schlauch und der Wein wird verschüttet. Das darf man nicht, das wollen wir nicht. Wir haben den neuen Bund und der ist jetzt. Die Zeit des neuen Bundes ist jetzt, ja, schon 2000 Jahre lang. Das ist die Zeit, wo jetzt eine richtige Ordnung gekommen ist, der bessere Bund. Und da ist es so, dass das Blut Jesu das Gewissen reinigt. Das, was das Gesetz einfach nicht tun konnte, kann jetzt durch das Blut Jesu, durch den Glauben daran geschehen. Da sehen wir, dass der neue Bund ein besserer Bund ist. Da wird der Mensch verändert, von innen heraus, vom Kern heraus, eben durch die Wiedergeburt, schon wie wir letztes Mal gesagt haben, die Beschneidung des Herzens. Und das Blut Jesu verändert, reinigt. Es ist dann das Werk des Geistes, das geschieht in uns. Und wir werden einfach Liebesmenschen werden. Soweit wir uns von dem alten Gesetz und eigenen Leistungen lossagen, trennen und voll auf das neue Vertrauen, auf das Werk von Jesus Christus am Kreuz, das er für uns getan hat. Das ist immer wieder der Fixpunkt, auf den wir schauen müssen. Darum dreht sich alles. Wenn dein Fixpunkt deine Werke sind, dann drehst du dich selber im Kreis rundum und kommst nicht vorwärts. Und deshalb schauen wir auf das Werk von Jesus. Hebräer 9,14 sagt uns das ganz klar. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, also das bezieht sich jetzt, vorher schreibt er von dem Blut der Tiere, und dann sagt er, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selber durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken oder toten Gesetzeswerken, damit ihr dem lebendigen Gott dann durch den Geist dient. Deutlich kann man es fast nicht sagen, das Blut des Christus reinigt unser Gewissen von toten Werken. Ob jetzt Gesetzeswerke oder böse Dinge, gehen wir von aus, beides. Es reinigt auf jeden Fall unser Gewissen. Und da wollen wir hin, immer mehr und mehr. Dieser Prozess, der Veränderungsprozess, Heiligungsprozess, Reinigungsprozess. Und das ist gut. Ja, aber du darfst das nicht so sehen, ich muss mich reinigen, ich muss jetzt irgendwas, sondern du musst den Heiligen Geist dazu einladen, den Raum geben und den Herrn Jesus oder unseren himmlischen Papa darum bitten, dass er dieses Werk tut, dass, und du dich mit den Wahrheiten des neuen Bundes auseinandersetzt, weil auch das Wort ist laut Bibel ein Reinigungsmittel, das Wasserbad im Wort, sagt einmal der Paulus oder der Hebräerbrief. Es ist wie ein Wasserbad, wo du den Schmutz abgewaschen bekommst. Auf jeden Fall ist das Blut Jesu, das vergossen wurde, das Blut des Opferlammes Gottes, das Lamm, das Gott für uns geopfert hat, nicht das Tier, das da irgendwo geschlachtet wurde, sondern das Blut von Jesus, das, wenn du im Glauben darauf hinschaust und es annimmst, fängt es an, in deinem Gewissen zu rumoren, zu reinigen, vielleicht einmal durchzubürsteln, wenn es notwendig ist. Ja, und dann wird es besser mit dir. Dann wird dein Gewissen gereinigt, dann wird es wieder belebt, wird es wieder empfindsamer für das Reden des Heiligen Geistes. Du wirst wieder viel mehr erkennen, aha, richtig und falsch, Lüge oder wahr. Und du kannst dich wieder viel leichter von der Stimme des guten Hirten führen lassen. Es reinigt auch unser Gewissen von dem, ich will ja sündigen, ich will ja Böses tun. Wenn das Gewissen einmal so richtig wach ist, dann willst du gar nicht mehr Böses tun, dann willst du gar nicht mehr sündigen. Und wenn der Verstand irgendwo was vorhat, dann ist das Gewissen gleich die rote Lampe, halt, brrrt, und dann haben wir falsch dran, stopp, tu das nicht, das schadet dir nur oder dem anderen. Also wenn das Gewissen wieder richtig funktioniert, dann hast du ein ganz anderes Lebensgefühl, könnte man vielleicht sagen, oder bist du ganz anders im Segensfluss. Denn der Herr hat mit seinem Blut, mit seinem Opferblut, all die geheiligt und für immer vollkommen gemacht, die daran glauben. Hebräer 10, 14, kannst du das nachlesen. Und er sagt auch in Vers Hebräer 10, 22, dass die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen sind. Ja, die Herzen besprengt mit was? Die Herzen besprengt mit seinem Blut, mit Jesu Blut. Das ist wieder eine Anlehnung an die Bildersprache des Alten Testaments. Da wo der hohe Priester alles mit dem Isop und mit dem Blut der Opfertiere besprengen musste, um alles zu reinigen von der Sündhaftigkeit. Und jetzt so im neuen Bund eben durch Glauben werden unsere Herzen besprengt, unser Gewissen besprengt und gereinigt, ja, von all dem Bösen, was sich da abgelagert hat in unserem Gewissen. Vom bösen Gewissen und auch natürlich von der ewigen Scheißverdammnis. Ja. Die Verdammnis ist etwas, was dem Gewissen sehr, sehr, sehr schadet. Darum ist der neue Bund so wichtig, dass wir wissen, für die, die in Christus Jesus sind, gibt es keine Verdammnis mehr, weil wir vom Gesetz befreit sind, das uns daran verklagt hat. Es gibt keine Verdammnis, du bist angenommen, du bist geliebt, du bist geheiligt, du bist ein Kind Gottes. Und das hat alles er bewirkt. Und dann bewahre dir dann auch dieses Gewissen, dieses gute Gewissen. Lass nicht zu, dass es wieder zugemüllt wird mit irgendwelchen religiösen Lehren, Gesetzeslehren, die wieder Verdammnis hervorbringen. Pass auch auf, wenn du Bibel liest, dass du dann nicht wieder die Schriftstellen vorrangig nimmst, die eher dir schlechtes Gewissen machen, eine Verdammnis eintrichten wollen, Gesetz lesen oder irgend so Dinge im Alten Testament vor allen Dingen, wo den Israeliten schon sehr oft Gericht angedroht wird oder auch ausgeführt wurde. Also das hat alles mit dem Neuen jetzt nichts mehr zu tun in dem Sinn. Sonst wäre ja das Werk von Jesus richtig, richtig gehend umsonst gewesen. Wie gesagt, denk dran, neuen Wein füllt man nicht in alte Schläuche, sonst platzt das. Die alten Schläuche halten das nicht aus, wenn die Kraft des neuen Weines da freigesetzt wird. Also pass auf, mit was oder mit wem du dein Gewissen, wem du es aussetzt, ja, damit du nicht im Glaubensleben Schiffbruch erleidest. Wie hier der Paulus auch in Timotheus schreibt, 1. Timotheus 1, 19. Indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen haben und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Sagt dem Timotheus, bewahre den echten, ungeheuchelten Glauben und bewahre dir ein gutes Gewissen. Ja, dass du nicht irgendwie weißt, du hast tatsächlich viele Sünden begangen, Böses getan und hast zu Recht Verdammnisgefühl, dann hast du im Hinblick auf Gott kein gutes Gewissen mehr. Und das muss immer wieder unter das Blut gebracht werden und bewahrt werden. Hier sagt er weiter, einige haben das von sich gestoßen, dieses gute Gewissen und diesen Glauben, sind mehr oder weniger wieder in Weltlichkeit, Gesetzlichkeit, Sündhaftigkeit zurückgefallen. Und haben, so ganz deutlich hier gesagt, im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten. Ja, Schiffbruch ist natürlich auch wieder eine Bildersprache. Es ging halt einfach in ihrem Leben alles zu Bruch. Aber wenn zum Beispiel deine Familie zu Bruch geht, deine Gesundheit zu Bruch geht, dein Geschäft zu Bruch geht, dein Arbeitsplatz verloren geht, dann hast du Schiffbruch erlitten. Und wir sollen aber nicht Schiffbruch erleiden. Und daran bewahren wir uns den Glauben an Jesus und sein Opfer und ein gutes Gewissen, dass wir mit Freimütigkeit hintreten können zum Gottes Thron, zum Gnadenthron und Gnade und Barmherzigkeit von ihm auch empfangen können. Lass dir ja nicht das Bild eines strafenden Gottes einreden, wenn du im neuen Bund ein wiedergeborener Christ bist, einer, der mit Gott im Bund steht, einer, dem die Sünden vergeben wurden, weil ein anderer die Strafe auf sich nahm. Das Bild des strafenden Gottes ist ganz eine üble Sache. Er lässt dir nicht wieder irgendwelche Gebote, Vorschriften, Gesetzesforderungen und so eintrichtern. Unterm Strich erzeugt es ein schlechtes Gewissen. Vielleicht nicht sofort, aber es fängt an zu bohren und zu bohren. Und dann, wenn du in eine Glaubenssache steckst, dann kommt es wieder empor und sagt, da ist aber noch dieses und jenes. Und macht dir ein schlechtes Gewissen und bringt dir ein Verdammnis, ein paar Schuldgefühle, so unterminiert. Und das rüttelt an deinem Glaubensfundament. Drum bewahre dir einen guten Glauben und ein gutes Gewissen, damit du eben nicht Schiffbruch erleidest. Diese Verdammnis, das ist sowas von zerstörerisch für deinen Herzensglauben. Das ist einfach das, wo sie sich dreht, die ganze Sache des Evangeliums. Diese Rechtfertigung aus Glauben, da hat die Verdammnis keinen Raum mehr, weil du hast die Gerechtigkeit von Jesus angezogen und er war halt einfach mal sündlos, oder? Wenn du deine trägst, dann ist es halt das dreckige Lumpen. Und du bist einfach als normaler Mensch ohne das von Jesus nicht ein sündloser Mensch. Aber durch den Glauben hast du Christus angezogen und damit seine Gerechtigkeit, den Mantel der Gerechtigkeit angezogen. Und er hat halt einfach einmal nicht gesündigt. Und das ist das, was für uns, für die Glaubenden zählt. Also schau auf diese Gnade, schau auf diese Liebe und Freundlichkeit unseres himmlischen Papas. Er ist gut zu dir. Dann gibt es das Frieden, dann gibt es das, ja, ein tiefes Geliebtsein in dein Herz. Einen festen Glauben und eine Zuversicht, eine starke Hoffnung und ein stabiles Fundament in deinem Leben, in deinem Glauben, in allen Bereichen. Weil das Gewissen rein und heilig ist und das Gewissen dir Zeugnis gibt, dass du geliebt bist, dass du ein Kind Gottes bist, dass du von ihm bewahrt wirst, dass du geführt wirst und dass er nicht der strafende, zornige Gott ist, wie er vielleicht für die anderen ist, die nicht glauben, ja gut, kann es sein, aber da sind wir halt heraus aus diesem Bereich. Uns hat er beschenkt. Uns hat er nicht mehr bestraft, uns hat er beschenkt. Wir hätten diese Gerechtigkeit nicht verdient, aber der Glaube an Jesus und sein Blutopfer hat den Ausschlag gemacht, dass wir es geschenkt bekommen haben. Und somit reinigt sein Blut unser Gewissen von allen möglichen Ängsten zum Beispiel. Ängste und Sorgen und Zweifel, die stecken oft ganz tief drin. Und irgendwann kommen sie wieder und stecken den Kopf wieder raus, wenn die Reinigung nicht stattfindet. Also lass dein Gewissen wirklich vom Blut Jesu dauerhaft reinigen, dann können diese Dinge nicht mehr den Kopf rausstecken, weil sie nicht mehr da sind. Ängste, Sorgen, Zweifel, Unglauben, Bosheiten, was immer auch es gibt, das Zeug muss nach und nach verschwinden, wenn du immer wieder das Blut Jesu in Anspruch nimmst, dein Herz besprengst damit im Glauben, dann geschieht da dieser Reinigungsprozess. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig für uns Christen, weil man dann viel empfänglicher ist für Gottes Wirken, für seine Reden, für seine Stimme, dass er dich führen kann, segnen kann, dich beschenken kann. Und die Wahrheiten in der Schrift wirst du auch viel besser verstehen und erkennen. Wenn du die Bibel liest, dann machst du nicht nach einer Seite wieder zu und sagst, ach, habe ich nur Bahnhof verstanden. Sondern noch wird dir das lebendig. Dann dringt dieses Wort in dich ein und sagst, ja, super, was der Herr für uns getan hat, toll. Und du bist begeistert von dem Wort Gottes, weil es eindringen kann, weil es nicht zugemüllt ist. Aber eben zu viele Christen sind durch ihre religiösen Traditionen und Lehrmeinungen oft so zu betoniert. Da hat der Heilige Geist fast keinen Zugang mehr zum Herzen. Ja, vielleicht noch mit Holzhammermethode, aber so, wie es normal sein sollte, durch diese innere Stimme, durch diese Führung, durch den Geist, aus dem Gewissen heraus, fast gar nicht mehr dran zu denken, dass sowas geschieht, weil das haben wir immer schon gemacht und jetzt kommt der Sonntag, da muss man es so machen und dann kommt der Sonntag, da muss man das machen. So wird in religiösen Kreisen ihre Traditionen gemacht und da muss man dann einen Blumenteppich noch auf die Straße hinbauen oder ja, Eier oder Holzstöckchen weihen oder was weiß ich, was alles betrieben wird. Oder auch in freikristlichen Gemeinden, jetzt geht der Gottesdienst los, jetzt müssen wir erst einmal ein paar Lieder singen. Das ist auch schon Tradition geworden. Und hat mit oft mit wahrem Lobpreis und Anbetung gar nicht mehr so zu viel zu tun. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht die Führung durch den Heiligen Geist verliert. Da nehmen wir uns ja alle auch selber nicht aus, weil der Mensch ist halt einfach ein Gewohnheitstier. So haben wir es immer schon gemacht. Dann machen wir es halt wieder so. Okay, manchmal ist es auch so richtig, weil der Erfolg gibt einem Recht, möchte da niemanden kritisieren, aber man soll halt immer auch ja, in einer Ebene sein, wo man auch verändert werden kann oder wo der Heilige Geist etwas anders anleiern kann, als wie man es gewohnt ist. Denn wir wollen den guten Hirten folgen, den wir seine Stimme hören und kennen, sagt uns die Schrift. Ja, der gute Hirte geht uns voran. Und wenn wir die Stimme des guten Hirten nicht hören und auch nicht kennen, dann wird es ganz verdammt schwierig, immer auch nachzufolgen. Und dazu ist dieses reine Gewissen schon sehr, sehr notwendig. Weil dort in einem reinen Gewissen, da hat der Heilige Geist Spielraum. Da kann er schalten und walten, da hat auch der Glaube einen Platz. Wenn der Glaube nur im Verstand oben hängen bleibt, dann bringt er keine Frucht. Aber wenn der Glaube tiefer rutschen kann, wenn er da Raum finden kann in deinem Herzen, in deinem Gewissen, mit dem Heiligen Geist zusammen, mit der Führung zusammen, dann bist du unschlagbar. Da hat das Wort Gottes und die ganzen Verheißungen, die uns gehören, Raum gefunden und dann kann das Wort auch fest verwurzeln und dann kann ein starker Glaube daraus entstehen und es gehört zusammen. Ein reines Gewissen und ein starker Glaube, das ist Hand in Hand, das gehört zusammen. Gut, dann kommt mir jetzt das Gleichnis, das Jesus gebracht hat, mit Sämann noch mehr rein, Lukas 8,15. Er sagt hier, das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Also dieses redliche und gute Herz, da bringt das Wort wirklich Frucht. Ja, da bringt es viel Frucht, weil es ein guter Boden ist. Und es lohnt sich wirklich für uns Christen, darum zu beten und dann alles dran zu setzen, das Blut Jesu immer wieder in Anspruch nehmen, um ein reines Gewissen, um ein redliches Herz zu haben und zu bewahren, weil dann eben das Wort Frucht bringen kann. Wenn der Boden steinig ist, sagt uns dieses Gleichnis, dann kommt der Feind und nimmt das gesäte Wort einfach wieder weg. Dann bringt es keine Frucht. Oder wenn die Sonne recht stark scheint, wenn Bedrängnis kommt um des Wortes Willen, dann dorrt es aus und bringt keine Frucht. Und wenn die Sorgen so groß sind und die Ängste, dann ist es wie unter Dornen gesät, dann erstickt es das Wort und es kommt auch keine Frucht. So lehrt uns Jesus das Ganze. Darum ist es das sensible, reine, heilige Gewissen, dieser Boden, auf dem das Wort Gottes einfach auch Frucht bringen kann. Und man muss wissen, das Gewissen ist ein sensibler, empfindlicher Bereich. Ja, der Verstand kann manchmal wirklich hart sein, wie Kiesel, wie heißt es einmal, ich glaube in der Schrift, die Stirn hart gemacht wie Kiesel, um zu widerstehen. Aber das Gewissen, das ist ein bisschen ein sensiblerer Bereich. Und darum muss man auf sein Gewissen dann schon gut aufpassen, und damit es nicht verletzt wird, damit es nicht zugemüllt wird und verstockt, oder? Und die Schrift sagt auch, dass wir aufpassen sollen, dass wir nicht das Gewissen der anderen verletzen. Da kannst du mal die Sache nachlesen, 1. Korinther Kapitel 8, ab Vers 7, ja, weil da manche dann das Götzenopferfleisch gegessen haben und andere haben dann sich daran gestoßen. Wie kann man nur, weil sie die Freiheit, die in Christus ist, noch nicht erkannt haben, isst lieber nicht, ja, damit du dem anderen sein Gewissen nicht oder verletzt. Also man soll da schon ein bisschen aufpassen. Er sagt, hier Speise macht uns nicht angenehm vor Gott. Ja, das bezieht er sich wieder auf die gesetzlichen Sachen. Nicht das, was wir in den Mund reintun, hat Jesus gesagt, macht uns unrein, sondern das, was aus dem Mund herauskommt, verunreinigt die Menschen. Die Worte, die ein Mensch spricht. Aber er sagt hier im Vers 9, seht zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde. Also wir haben diese Freiheit, dass wir essen dürfen, was wir wollen, aber wir sollen da nicht einen anderen, der vielleicht anderer Meinung ist, nicht einen Anstoß geben, dann sein Gewissen damit verletzt wird. Aber zumindest kann man dem anderen da einen kleinen Schubs geben und sagen, hey, pass auf, so nach dem neuen Bund ist es so, dass man nicht mehr wegen dem Essen oder Trinken Probleme mit Gott kriegen. Ja, man darf zu jeder Zeit alles essen. Die Erde ist des Herrn und ihre Fülle steht im Vers 26. Also man kann und darf, wenn jemand das sich so zurechtgelegt hat, darf er. Und wenn er meint, er darf nicht, dann soll er es bleiben lassen. Es geht hauptsächlich darum, dass er nicht ein furchtbar schlechtes Gewissen bekommt. Ja, wie es früher oft war bei meinen Eltern, jetzt haben wir am Karfreitag oder am Aschermittwoch einen Fehler gemacht, haben wir Wurst gegessen, oje, 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 jetzt müssen wir beichten gehen oder irgend so. Die haben ein schlechtes Gewissen gekriegt. Man hätte es aber gar nicht sein müssen, wenn sie die Wahrheit gekannt hätten. Und da muss man halt einfach ein bisschen aufpassen. Aber da sieht man, wie empfindlich das Gewissen ist. Der andere hat schlechtes Gewissen, wenn es einen Regenwurm in der Mitte auseinandersticht. Müsste sie auch nicht haben, oder? Der andere hat kein schlechtes Gewissen, wenn er einen Menschen umbringt. Oder Tierquäler gibt es doch auch so viele. Und haben kein schlechtes Gewissen dabei. Boah, furchtbar. Gibt da eine, die quälen und foltern Menschen und haben kein schlechtes Gewissen dabei. Und dann waren es früher oft Kirchenleute, die dann Andersgläubige gefoltert haben und am Scheiterhaufen verbrannt haben und so weiter. Ja, was haben die für ein Gewissen gehabt? Keins wahrscheinlich mehr. Oder ein totes. Vielleicht hat es aber auch hinterher das Gewissen sie gepeinigt. Mag auch sein. Ich weiß es nicht. War ja nicht dabei. Gut. Das ist eine spezielle Sache mit dem Gewissen. Und die Bibel lehrt halt einfach darüber, dass wir uns eben ein reines und heiliges Gewissen bewahren sollen, oder wenn es nicht rein und heilig ist, reinigen lassen sollen. Vor allem die Leute, die dem Herrn dienen wollen, die irgendwo in Gemeinden geistliche Leiter sein wollen oder sind, sie müssen ja sowieso noch mehr empfänglich sein für den Heiligen Geist. Weil wenn der Hirte in die Irre geht, dann geht die ganze Gemeinde schön brav mit in die Irre. Darum ist es wichtig, dass die Leiter noch ein empfänglicheres Gewissen haben für den Heiligen Geist. Und es sagt uns auch der Paulus, jetzt zum Abschluss bringe ich den drei Verse noch, ein geistlicher Leiter muss auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Ebenso die Diener, ehrbar, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichen Gewinn nachgehend, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Das ist der Schlussvers hier, Vers 9. Die bewahren das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen. Also wer da irgendwo ein geistlicher Leiter oder ein Diener in der Gemeinde sein will oder ist, da wird der Maßstab vielleicht ein bisschen höher gelegt. Sie sollen ein gutes Zeugnis haben vor den Leuten, die jetzt nicht gläubig sind in erster Linie, von denen draußen, innerhalb der Gemeinde ja sowieso, damit nicht da übles Gerede aufkommt. Ja, das kann ein Fallstrick des Teufels sein. Ja, der Teufel legt manchmal Fallstricke aus. Und du stolperst drüber und fällst auf die Nase, wenn du nicht aufpasst. Also sollst du ein gutes Zeugnis haben. Und das darfst du auch haben oder sollst du auch haben, auch wenn du nicht ein Diener in der Gemeinde bist oder ein geistlicher Leiter. Weil wenn man an dir sieht, du hast mit Jesus zu tun, vielleicht einen Aufkleber hinten am Auto drauf, wie von Jesus oder dem Fisch, wie es früher immer war, dann schauen die Leute auf dich. Was bist du jetzt für ein Christ? Auch nur ein Aufkleber-Christ oder ein echter Christ? Also ein gutes Zeugnis sollst du haben vor den Ungläubigen und auch vor den Leuten in der Gemeinde. Bei den Dienern geht er hier noch klarer vor, ehrbar, nicht doppelzüngig, als nicht ein Lügner oder einer, der einmal so sagt, dann wieder anders. Nicht vielen Wein ergeben, also du sollst nicht ein Säufer sein und nicht schändlichen Gewinn nachgehen. Nicht nur um des Geldes willen an der Gemeinde arbeiten oder das Evangelium verkünden oder sonst irgendwelche krumme Geschäfte treiben, weil sonst verleugnest du eigentlich deinen Glauben. Dann bist du vielleicht eben ein Aufkleber-Christ, der den Aufkleber von Jesus am Auto trägt, und nicht auf dem Herzen. Und wir sollen aber Jesus auf dem Herzen tragen, weil dann ist der Aufkleber gar nicht mehr so notwendig. Weil dann werden die Leute an dir sehen, dass du ein Christ bist und nicht so nur ein Schauspiel spielst. Aber das ist dieses reine Gewissen einfach wichtig. Weil dann bist du vom Geist Gottes geleitet, geführt, bist ein Liebesmensch, du hast ja, einfach diese Führung durch den Geist und du gehst wirklich von Sieg zu Sieg und von Kraft zu Kraft und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie uns die Schrift es auch sagt. Ja, gut, Leute, haben wir schon soweit. Traditionsgemäß machen wir jetzt einen Lobpreis. Und dann, wenn aus der Salbung heraus, das ist ja der Lobpreis, der uns oft sehr stark in die Salbung hineinbringt. Und aus der Salbung heraus wollen wir dann beten, damit diese Kraft vom Heiligen Geist freigesetzt wird und eben Heilungen und so weiter geschehen.